So, einen gesegneten Advent wünsche ich euch. Und Gottes Segen für diesen Tag. Es soll ein gesegneter Tag sein. Wir erwarten Jesus. Das ist Advent. Advent ist also nicht nur das 1 und 2 und 3 und 4 Lichtlein brennen. Nein, wir erwarten Jesus. Die Welt hat Jesus erwartet damals. Und das war die Sehnsucht der Gläubigen, das Kirchenjahr. Damit fängt das Kirchenjahr an. Die Ankunft des Messias, des Heilands, des Herrn Jesus Christus. Das begann mit Maria, als sie hörte vom Engel: Maria, du sollst einen Sohn gebären. Dann Johannes der Täufer kommt bis ins zugleich und so weiter, dann all diese Geschichten. Und heute heißt es Ankunft. Der Herr kommt an. Jesu Wiederkunft. Wir erwarten auch, wir sind alles Adventisten. Wir erwarten die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Nicht nur die Geburt Jesu. Jesus wird nicht mehr als der kleine Baby, das kleine Baby der Heiland kommen. Nein, er wird jetzt als der König aller Könige, der Herr aller Herren können, kommen. Ja. Die Weichen wurden am Advent damals gestellt. Die Leute warteten sehnsüchtig auf den Messias, denn die Römer beherrschten das Land. Die wurden alles versklavt, die Wälder wurden abgeholzt und was weiß ich, die Jungs wurden da in Dienst, Soldatendienst vom Kaiser genommen, die mussten dem Kaiser dienen. Und sie haben gesagt, das reicht uns, wir sind ein freies Volk und wir wollen ein freies Volk sein und bleiben. Und genau auch so heute. Auch heute sind wir immer noch ein besetztes Land. Wir haben immer noch keinen Friedensvertrag nach dem Zweiten Weltkrieg. In aller Liebe. Verstehst du? Und so waren die Juden damals. Sie haben auf den Messias gewartet, dass jemand kommt und ein bisschen Ordnung schafft, ein bisschen aufräumt mit den Römern. Und deshalb haben die auch die Jünger gefragt, wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Wann schmeißt du die Römer raus aus dem Land? Advent kann man auch sagen, die Erscheinung des Sohnes Gottes, der König. Eine Amtsperson kommt und da gehen Herolde voraus. Das ist bei Advent immer, heute passiert nichts. Da kommen höchstens noch ein paar Staatsdiener, die ein bisschen Ordnung schaffen und die Gülles verblomben und dergleichen. Das ist ja nichts passiert. Aber so früher war der Herold ist gekommen. Der König kommt, der König kommt, der König kommt. Und das ist Advent, der König kommt, Jesus Christus. Wir werden nachher am Schluss noch das Lied hören. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Ja, Advent. Ich freue mich. Ich freue mich auf die Erwartung Jesu, dass er kommt und dass er da ist und dass ich mich an ihm freuen kann. Der König ist da. Jesus Christus regiert. Da gibt es auch noch schöne Lieder, auch Adventlieder. Jesus Christus herrscht als König. Alles ist ihm untertänig. Alles muss sich vor ihm beugen. Gott selbst betritt die Erde. Schau mal, was das für ein Ereignis war. So wie die Menschen auf dem Mond landeten einmal. Verstehst du, der erste Schritt, verstehst du, die Menschheit hat lange gewartet auf diese Mondlandung, sich gesehnt und geträumt, darüber geredet, geschrieben, der Mann auf dem Mond und plötzlich ist ein Mann auf dem Mond. Und so ist jetzt ein Mann auf die Erde gekommen, aus dem Himmel, aus dem Jenseits, aus dem, ja, von wo auch immer. Ja, plötzlich war er da, der Sohn Gottes. Er kommt, um sein Tempel zu reinigen, in seinem Tempel zu wohnen. Der Außerirdische kommt zu den Irdischen, der besucht die Menschen. Das ist Advent, ihr Lieben. Die Christen haben gleich 4 Wochen sich auf die Geburt Jesu gefreut. Also, und die Orthodoxen feiern sogar 6 Wochen Advent, nicht nur 4 Wochen, sondern 6 Wochen. Die warten auf die Ankunft des Herrn. Und man muss sich innerlich vorbereiten auf Jesu Wiederkunft und das müssen wir auch. Wir sollen sich vorbereiten. Diese 4, dass wir als jetzt als Westchristen, dass wir 4 Sonntage vor Weihnachten Advent feiern, das kommt, ja, die Menschheit hat auf 4000 Jahre gewartet, für jedes 1000 Jahr haben die Christen damals Advent festgelegt. Und die Orthodoxen, wie gesagt, 6 Wochen Advent. Mit Advent beginnt das Kirchenjahr für die Christen, nicht das öffentliche, das politische Jahr, sondern das Kirchenjahr, das Kirchenjahr. Die Politik hat die Christen damals gar nicht interessiert und deshalb wurden die Christen auch verfolgt, weil sie nicht sagen konnten, der Kaiser ist der Herr, der König, unser Herr ist Herr, er regiert das Jahr, er regiert das Leben. Aber die Römer haben dann Oktober von Octavianus genommen, dann August von Augustus, Kaiser Augustus, und nach den Kaisern die Jahre benannt, oder auch der Julian, Juli, verstehst du? Aber die Christen haben gesagt, nein, wir warten auf den Heiland. Da kommt zuerst mal Weihnachten, da kommt dann Ostern, dann kommt Pfingsten, dann kommt die Himmelfahrt Jesu, dann kommt die Ausgießung des Heiligen Geistes und so weiter. Wir feiern das christliche Jahr und die Prediger haben sich immer daran gehalten. So sind sie durch die ganze Bibel durchgegangen. Früher oder später. Advent beginnt für die Gläubigen mit der Ankündigung, euch ist der Heiland geboren. der Herr in der Stadt Davids. Verstehst du, das beginnt für uns Weihnachten. Die großen Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, in aller Liebe. Der Tempel in Jerusalem steht, die Römer beherrschen das Land und die bauen Straßen, damit das Evangelium nachher schnell verbreitet werden kann. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das ist Advent. Gott hat auch mitgearbeitet zum Advent, dass Advent passiert und geschieht. Gott kündigt an, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Zacharja Kapitel 9, Vers 9. Siehe, dein König kommt zu dir. Und auch heute Morgen, ich möchte sagen, dein König, mein König, unser König kommt zu uns und er ist da. Mich regiert nicht irgendwie das Geld oder die politische Macht. Mich regiert der Geist Gottes. Siehe, der König kommt durch Jesus Christus. Und dann in Lukas Kapitel 21, Vers 28, da heißt es, steht auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Meine Erlösung naht sich. Advent, das ist Vorbereitungszeit auf das Kommen des Königs. Der Herold, dieser Johannes der Täufer, der geht raus und predigt, lang vorausgesagt, 700 Jahre vorher gesagt durch den Propheten Jesaja, Jesaja 40, Vers 3. Und da heißt es, bereitet dieser Johannes, da kommt einer, der wird dem Herrn den Weg bereiten, der tauft am Jordan, ruft die Leute zur Buße, zur Umkehr, dass sie ihr Leben ändern. Und mir ist so groß geworden, sie wurden getauft und dann bekannten sie ihre Sünden. Man bekennt seine Sünden nicht vor der Taufe, erst nach der Taufe, nur nebenbei. Ja. Und dann Advent, freut euch. Philipper Kapitel 4, Vers 4, und das ist mein Thema, meine Predigt heute. Freut euch, seid voller Jubel, jauchzt. Ja, und da heißt es hier, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch, der Herr ist nahe, der Herr ist hier. Der ist nicht nur nahe, der Herr ist hier, der ist bei uns. Alle Tage bis an der Weltende. Jetzt muss ich nicht die Knöpfe abzählen, ist Jesus hier oder nein. Der ist da, weil er gesagt hat, weil sein Wort wahr ist. Wir singen da ein schönes Lied, das, ja, aber ich möchte die Texte lesen, denn im Text liegt oft so viel drin, nicht nur, dass wir Musik machen und Chorus wiederholen, sondern das Lied, die Worte dafür. Welchen Jubel, welche Freude bringt die schöne Weihnachtszeit? Fröhlich sieht man alle Leute in der ganzen Christenheit, sollte man es sehen. Hoffentlich sieht man das, aber die Christen sind entchristlicht worden, leider. Im Chorus heißen weiter, Ehre sei Gott, zur Last erschallen und Fried auf Erden den Menschen Gottes Wohlgefallens. Euch ist ja der Heiland geboren, der Herr in der Davidstadt. Wieder, welchen Jubel, welche Freude. Wieder strahlt im Glanz der Kerzen funkelnd uns der Weihnachtsbaum und es fasst unsere Herzen all die Herrlichkeit kaum. Weißt du, was wir hier haben, sind ein paar Lichter, ein paar Funzeln, verstehst du? Das sind nur Funzeln. Aber Gott hat die Welt erleuchtet. Der Herr kam in unsere dunkle, finstere Welt. Das Volk, das im Dunkeln saß, sah ein großes Licht, heißt es einmal in der Bibel. Welchen Jubel, welche Freude. Jubel, wir sollen jauchzen, wir sollen glücklich sein. Der Heiland ist da. Der Heiland ist da. Der ist für mich gekommen. Was für die anderen, was die anderen aus dem Herrn Jesus Christus machen, was die anderen Namenschristen, Scheinchristen, Scheinheilige machen, das sollte mir vollkommen egal sein. Was mache ich aus diesem Jesus? Was mache ich aus diesem Jesus? Advent ist Vorfreude. Und ich habe irgendwo gelesen, Vorfreude ist die größte Freude. Verstehst du? Ich habe bald Geburtstag. Verstehst du? Oder ich habe bald das. Bald kommt Weihnachten. Diese Vorfreude auf irgendein Ereignis. Und wir haben eine Vorfreude. Der Herr ist da. Der Herr ist nahe. Heißt es hier, der Erlöser kommt. Unsere Erlösung kommt. Erhebt eure Häupter. Johannes Kapitel 16, Vers 33, da heißt es, in der Welt werdet ihr Drangsal haben und erleben und durchmachen müssen, aber seid voller Jubel, denn ich habe die Welt überwunden. Nicht mehr die Traurigkeit, nicht mehr die Armut, nicht mehr die Krankheit, nicht mehr irgendeine Seuche regiert die Welt, sondern Jesus regiert die Welt. Er kommt. Diese Vorfreude auf das große Ereignis. Ich mag das Lied, was wir immer wieder singen, weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Das spielt keine Rolle, was mit meinem Leben jetzt passiert. Selbst wenn ich jetzt sterbe, ich lebe trotzdem weiter. Ich habe den ganzen Monat November versucht, immer wieder über den Tod zu sprechen. Der Tod ist für uns kein Tod. Weißt du, das ist nur ein kleiner Übergang. Verstehst du? Hüsterle ist es, mehr nicht. Verstehst du? Ein kleiner Übergang von einem Raum in den anderen. Verstehst du? Wir wechseln nur die Fronten. Wir wechseln nur die Klamotten. Wir werden, ja, wenn wir hier unsere alten Klamotten zurücklassen im Sarg, das letzte Hemd hat keine Taschen, wir nehmen nichts mit. Wir werden überkleidet von der Liebe Gottes, von der Güte Gottes, von der Herrlichkeit Gottes. Besonders dann, wenn ich am Grab stehe, also das, ich bin immer ergriffen, weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen, ganz besonders am Grab, an den Gräbern von den gläubigen Menschen. Ja, ein schönes Lied haben wir auch noch gehabt, früher, das wir immer gerne gesungen haben, im Himmel gibt es manches, was ich gerne sehen möchte. Du auch wahrscheinlich, ich auch, verstehst du, wie ist das Jahr 3000, 4000 oder das Jahr 5000 nach Christus, verstehst du, wie sieht das aus? Im Himmel gibt es manches, was ich gerne sehen möchte, an Schönheit wird mein Herz sich dort erfreuen und wenn ich in der Ewigkeit dann zum Heiland gehe, dann heißt es, der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Und weiter im Chorus, der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Und dann wird alles andere mich erfreuen. Anbetend werde ich stehen vor dem, der alles gibt. Ich sehe dann den Heiland, der mich liebt. Und ich würde noch dazu setzen, mich unendlich liebt. Ja, unendlich liebt. Ich sehe eins, das Perlentor, es strahlt so hell und klar. Ich sehe eins, das wunderschöne Heim. Ich sehe eins, den weißen Thron. Und dann auch die Engelschar, der Erste doch, den ich sehen möchte, ist Jesus. Also das ist meine Sehnsucht. Ich will nicht die Engelchen sehen. Verstehst du? Von denen gibt es Milliarden. Verstehst du? Das ist einer gleich wie der andere. Aber ich möchte Jesus sehen, weil er etwas Einmaliges ist, was Besonderes ist. Ja, Jahrtausende vorher wurde er angekündigt, als er hier kam. Die Engel erscheinen, plötzlich sind sie da und dann plötzlich sind sie auch wieder weg. Aber Jesus, er bleibt bei uns alle Tage bis an der Weltende. In der dritten Strophe haben wir früher gesungen, ich sehe eins, die Lieben dort in jenem Himmelsland und viele, die mit mir dann ziehen heim, so manche wartet dort auf mich an jedem goldenen Strand. Der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Nicht meine Frau, nicht meine Kinder, nicht meine Oma, nicht meine Opa und nicht meine Mutti, sondern der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Vielleicht sind deine Lieben auch schon voraus, aber dann, wenn wir Jesus geschaut haben, dann können wir alles andere auch sehen, auch das, was nicht ist. In der Offenbarung ist es interessant, eine ganz interessante Passage. Da sieht Johannes im ersten Kapitel, er sieht nur Jesus, er sieht den Alten mit dem langen Bart und weiße Haare und seine Augen wie Feuerflammen. Und er sieht Jesus. Und erst nachdem er Jesus gesehen hat, kann er alles andere verkraften. Kann den Antichristen verkraften. Kann die Trübsalzeit verkraften. Kann die Schwierigkeiten verkraften. Und so ist auch in unserem Leben. Wenn du Jesus einmal gesehen hast und Jesus erkannt hast, das ist mein Herr und mein Heil, dann kannst du auch alles andere verkraften. Kannst Krankheit verkraften. Kannst Armut verkraften. Kannst Schwierigkeiten verkraften. Kannst die ganzen Probleme des Alltags verkraften. Ich sehe den Herrn Jesus und dann kann ich alles andere schlucken und verarbeiten. Ich mache mir viele Gedanken über den Himmel, über meine zukünftige Heimat, verstehst du, dort, wo ich einmal wohnen werde, verstehst du, wie wird es sein? Ich mache viele Gedanken, meditiere darüber und denke darüber. Doch den Ersten, den ich im Himmel sehen möchte, wird Jesus sein, nicht der Schächer und nicht der liebe Petrus und nicht der liebe Bruder sowieso und die liebe Schwester sowieso, sondern Jesus. In meinem Leben habe ich viele, die ich im Himmel, ja, bringen durfte, einführen durfte, die ich taufen durfte, die ich zum Heiland bringen konnte. Weißt du, das ist Gnade. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der jetzt am Ziel ist, wenn ich so meine Gemeinde durchgehe, die ich getauft habe, es ist interessant, der ist heimgegangen und der ist heimgegangen und der ist heimgegangen und der ist heimgegangen. Ja, wir sind nicht ausgestorben, sondern wir sind nur transferiert worden. Wir sind heimgegangen. Verstehst du? Wir sind ins Reich Gottes gekommen. Ja, wir sind Spätheimkehrer. Ja, zum Heiland zurückgekommen. Die habe ich taufen dürfen, die habe ich christlich beerdigt, das Vaterunser wenigstens noch übers Grab gesprochen und sie gesegnet. Im Himmel gibt es viele Wohnungen und wir werden viele Menschen dort treffen, die wir hier gekannt haben. Menschen, durch die ich gesegnet wurde, auch Menschen, durch die ich behindert wurde. Stell dir mal sowas vor, ich möchte nicht nur das Positive herausstellen. Es gibt auch Menschen, die mir Schwierigkeiten gemacht haben. Auch die werde ich sehen. Und dann werde ich sagen, schön, nett, dass du auch da bist, verstehst du? Oder wir John Wesley und Whitefield, die zwei Methodistengründer, die haben plötzlich irgendwann im Leben Streit miteinander bekommen und der Whitefield wollte nichts mehr vom Wesley wissen und Wesley wollte nichts mehr vom Whitefield wissen und dann wurde Wesley einmal gefragt, ja, aber stell mal vor, der Whitefield ist auch ein Kind Gottes, hat auch den Heiland lieb gehabt, der wird im Himmel sein, ja, aber so weit weg, ich werde ihn gar nicht sehen. Und ich weiß es nicht, ob das so wird, vielleicht musst du neben dem Whitefield sitzen, verstehst du, den du gar nicht mochtest. dein Bruder, deine Schwester. Denn letztendlich unsere Feinde sind die besten Freunde, die uns am meisten schaden, die dienen uns am allermeisten. Weißt du, deine Freunde, die werden nicht sagen, bei dir ist was falsch, die Krawatte ist schräg oder was weiß ich, das und das stimmt bei dir nicht. Nein, aber deine Feinde sagen, ach, guck mal dann, wie läufst du da rum, verstehst du? Und die korrigieren dich, die lesen dir die Leviten vor und was auch immer. Das sind ja deine Feinde. Und sei dankbar für deine Feinde. Deshalb sagt der Heiland, du sollst deine Feinde lieben, denn die bessern dich. Deine Freunde bessern dich nicht, die schleimen nur und schmeicheln um dich herum, verstehst du? Aber deine Feinde, die sagen dir die Wahrheit und uns hilft nur die Wahrheit, wenn wir die Wahrheit hören. Nur nebenbei. Im Himmel gibt es viele Wohnungen und Jesus sagt, wenn es nicht so wäre, so werde ich dann noch was vorbereiten, noch ein bisschen was nachplanen, ein bisschen was ausdehnen, was auch immer ist. Nicht alle werden das Gleiche haben, ich habe gestern darüber gesprochen, im Himmel gibt es verschiedene Stufen und ich betone das ganz bewusst. Weißt du, wir kommen alle in den Himmel. Auch der Teufel, verstehst du, schleimt sich rum und will dir das in Abrede stellen, du kommst nicht in den Himmel. Auch der Dieb kommt in den Himmel, auch der Räuber kommt in den Himmel, auch der verlorene Sohn kommt in den Himmel. Jeder kommt in den Himmel, ins Jenseits meine ich, verstehst du, aber nicht alle werden bei Gott sein. Und im Himmel gibt es Stufen, die einen sind ganz weit weg vom Thron Gottes, vom neuen Jerusalem. Ja, irgendwo im Distrikt da. Irgendwo, da wohnen sie, verstehst du, aber die sind nicht im Mittelpunkt, da wo das Reich Gottes abläuft und spielt. Und im Himmel gibt es Stufen, Geschwister, und das ist so wichtig, im Himmel gibt es verschiedene Stufen und wir sollten daran glauben und daran arbeiten. Nicht jeder steht auf der gleichen Stufe. Hier Johannes schreibt, ich schreibe euch Jünglinge, ich schreibe euch junge Männer und ich schreibe euch Väter in Christus. Verstehst? Verschiedene Stufen der Entwicklungsstufen, der Reife, der geistlichen Reife. Es gibt verschiedene Stufen und die Frage ist, auf welcher Stufe stehst du, stehe ich? Ja, und dann gibt es der Treuwahr, der wird dann nachher über 10 Städte herrschen und der andere, der Treuwahr, der wird über 5 Städte herrschen. Dem einen, ja, dem werden Pfunde und Talente gegeben, was er dazu gewonnen hat. Ei, du treuer und gerechter Knecht. So ist es in der Bibel. Es wird Stufen geben und ich möchte auf Stufe Nummer 7 stehen, ganz nah beim Heiland, verstehst du? Und dann, dass ich den Thron Gottes sehe, die Herrlichkeit des Herrn und dergleichen. Ich möchte nicht irgendwie ganz tief unten sein, als Schuhputzer oder Straßenfeger sein. Ich möchte Gott dienen mit meiner Harfe oder mit meiner Gitarre oder was auch immer. Und das ist deshalb Vorbereitung. Die Vorbereitungszeit auf die Wiederkunft Jesu, Advent. Ja, Vorbereitungszeit. Und wir sind hier auf dieser Erde in der Grundausbildung, in der Vorbereitung, in der Grundausbildung. Und gut, dass wir das lernen. Verstehst du? Und manche hat gut die Grundausbildung gemacht und der eine ist nur noch ganz normaler Soldat und der andere ist General und König, was weiß ich, was er geworden ist, Feldherr. Wir müssen uns entwickeln. Und wir sind hier auf dieser Welt zur Entwicklung. Ja, dass auf uns was wird. Jesus, er wird kommen. So wie er sich selbst gesetzt hat zu Rechten der Majestät Gottes, so werden auch wir eines Tages neben Jesus stehen. Advent, bereite dich vor auf die Wiederkunft des Herrn oder nicht der Wiederkunft des Herrn. Die findet statt, indem du hier die Augen zumachst, bist du bei Gott im Himmel. Hat aufgehört hier dieses Leben, diese Welt, dieses Diesseits, das hat aufgehört, da bist du im Jenseits. Und dann stellt sich raus, was war dein Leben, für was hast du gelebt? Wie ein Baum fällt, so bleibt er liegen, steht in der Bibel einmal. Ja, Jesus, er kommt, und er wird sehen, hast du treu gehandelt, du stehst vor Jesus und dann wird er sagen, mein Sohn, meine Tochter, du hast wahrlich mir gedient, du hast mein Reich gebaut und deshalb heißt es, trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Und du bekommst, wenn du einmal bei Jesus bist, das, was du gemacht hast, unsere Werke folgen ihnen nach und die Menschen werden gerichtet nach ihren Werken, die im Buch des Lebens geschrieben stehen, nach ihren Werken. Bekehrt, gerettet werden wir allein aus Gnaden. Da musst du gar nichts machen. Du musst nur sagen, danke Jesus, Amen. Und dann bist du schon gerettet. Aber dann beginnt der Ernst des Lebens. Verstehst? Wenn du die Schule verlässt, da beginnt der Ernst des Lebens. Ich habe gedacht, das ist sowas fein, wenn ich mal endlich mal die Schule abschließe. Aber dann begann der Ernst des Lebens. Da kamen die Lehrjahre, verstehst du? Das waren keine Herrenjahre. Mach das, mach das, mach das, da wurde ich nur schikaniert. Aus dem Verstand mein Leben, verstehst du, die nächsten 3 Jahre, nur mach das, mach das, mach das. Und habe gesagt, und ich soll was lernen. Ich musste da von dem Regal zu dem Regal rüber transportieren, abputzen und wieder zurück transportieren. Und das war, ja, doofe Arbeit. Und wir müssen eigentlich, wenn wir in dieser Welt sind, doofe Arbeit machen. In aller Liebe. Advent, das ist Vorbereitung. Das Warten auf Jesus, das Warten auf das Reich Gottes, das Warten auf den Himmel. So, gerettet werden wir aus Gnaden, so wie der Schächer. Aber dann im Himmel gibt es diese Stufen, diese verschiedenen Dimensionen, die ganzen Formaten, die ganzen Kaliber, verstehst du? Der eine, der hat 1000 zum Herrn geführt, der eine hat nicht einmal einen Hasen zum Herrn gebracht, verstehst du? Mit leeren Händen muss er dann vor Jesus stehen, nichts hat er zu bringen. Im Himmel gibt es verschiedene Größenordnungen. Wer viel geliebt hat, wem viel vergeben worden ist, der wird auch viel gesegnet sein. So wie Maria Magdalena. Ihr sind viele Sünden vergeben worden, deshalb liebt sie viel. Und der Judas, der rümpft die Nase, die Pharisäer rümpfen die Nase. Wenn der wüsste, was das für ein Weibstück ist, verstehst du, er würde den Kopf überall rausschmeißen. Aber Jesus sagt, ihr sind viele Sünden vergeben. Und wir haben in der Bibel eine Passage, da sind bei der Maria Magdalena sogar 7 Dämonen ausgefahren. Was das alles auch bedeutet, verstehst du? Wer das erlebt hat, wie der Herr hat mich frei gemacht, der Herr hat mich aufgerichtet, der Herr hat alles wieder gut gemacht in meinem Leben, der Herr hat mich ans Ziel gebracht, der dankt Gott und preist Gott und liebt Gott und der nimmt seine Nadelfläschchen, zerbricht und salbt Jesu Füße und macht Jesus zum Gesalbten. Wer vielen Menschen gedient hat, der wird leuchten wie ein Stern des Himmels, steht einmal in der Bibel, der Prophet Daniel sagt es. In Indien gibt es einen Witz, was wir dort in Neu-Delhi zuerst mal gehört haben, als wir dort in Indien waren. Da wird erzählt, da kommt ein Pastor in den Himmel und bekommt die Erdgeschosswohnung. Also ist ein Witz gewesen, also so Spaß, was die Christen dort entwickelt haben. Und er wohnt da in der Erdgeschosswohnung, ist glücklich, ist zufrieden, er muss nicht Treppen steigen, da ist alles gleich so bei der Hand. Und dann kommt ein Taxifahrer im Himmel. Und wenn du mal in Indien warst, verstehst du, dann wird nur gehupt. Die Hupe ist wichtiger als Bremse und was weiß ich. Also da wird gehupt, also chaotisch ist der Zustand. Und der Taxifahrer kommt auch in den Himmel und bekommt eine Penthouse-Wohnung, ganz hoch oben, wo er schöne Aussicht hat und gute Luft ist und so weiter, bekommt eine Penthouse-Wohnung. Und der Pastor, als er das sieht, protestiert beim Petrus, sagt, Petrus, guck mal, dem gibst du die schönste Wohnung und ich muss hier Erdgeschoss wohnen. Ja, sagt der Petrus, du hast, ja, und der Pastor sagt, ich habe ja gepredigt, ich habe gebetet für die Leute, ich habe den Leuten gedient und so weiter. Ja, sagt er, das ist in Ordnung. Aber wenn du gepredigt hast, haben die Leute meistens geschlafen. Aber wenn der Taxi gefahren ist, haben die meisten Leute nur gebetet. Lieber Gott, komme ich da durch und so weiter. Und so, und das ist so. Als der Taxifahrer, der kriegt dann ein Penthouse, weil die Leute gebetet haben. Und bitte, jetzt denkt was, ich habe weiter meditiert. Als ich dann von Ihnen zurückkomme, kam, habe ich mir hier Gedanken gemacht. So mancher Politiker, der dich gejagt hat, der dich getrieben hat, der dich getriezt hat, der dich gequält hat. Der Partner, der Freund oder Freundin, wer auch immer ist, der Probleme gemacht hat, der hat dich zum Beten gebracht. Der Pastor hat dich nicht zum Beten gebracht. Verstehst du, da sitzt du in der Gemeinde und sagst, danke Jesus, ich danke dir, dass ich das habe und das habe und das habe und das, wie es so und so gibt. Aber dieser Feind, verstehst du, dieser ja, komische Mensch, und die komischen Menschen kriegen vielleicht Penthäuser im Himmel. Und da wirst du dich aufregen. Ja, da ist so wichtig, wenn der Taxifahrer gefahren ist, also das war bei uns auch, verstehst du, wir konnten gar nicht glauben, aber ich wusste, der Taxifahrer hat alles im Griff, der Taxifahrer fährt, also kommt schon durch, auch wenn er hupt ständig und gehupt wird, verstehst du, da einer kommt und von dort einer kommt und von vorne kommt einer, verstehst du, hin und her. Wer sich nur um sich selber dreht, der wird im Himmel eine kleine Funzel sein, ganz unten im Penthouse irgendwo. Aber der andere Menschen in Panik gebracht hat, in Not gebracht hat, ja, sogar Schwierigkeiten gemacht hat. Danke Gott für die Menschen, die dir Schwierigkeiten gemacht haben. Die werden im Himmel Penthäuser bewohnen, in aller Liebe. Und du wohnst im Keller als Pastor. Mach dir nichts vor. Der, selbst wenn du Schächers Gnaden hast, verstehst du, und Gnaden erlebst, ist okay. Im Himmel werden wir auch nach unserer geistlichen Reife beurteilt. Wie reif bist du geworden? Selber, wie bist du gewachsen? Was ist aus dir geworden? Bist immer noch ein Feigling? Bist immer noch ein Weichling? Bist immer noch ein Jammerlappen und nur Mitleid suchst und was anderes ist? Wir werden im Himmel nach unseren Früchten beurteilt und nach der Liebe gemessen. Ja? Da wird nicht gemessen, wie groß war dein Glaube, hast du Berge versetzt oder hast du das gemacht. Lies mal 1. Korinther 13, wie viele Gaben du gehabt hast, wie viele Teufel du ausgetrieben hast. Da wird das wird nicht gezählt im Himmel. Wenn du einmal im Himmel ankommst, wird nicht gezählt. Oder ob du wie viel Geld geopfert hast oder das. Nein, da wird gefragt, wie viel Liebe hast du gehabt. Und Hoffnung und Glaube und Liebe, diese Hoffnung und Glaube wird vergehen, da wird im Himmel nicht mehr gefragt nach Glauben und Hoffnung, da wird nur noch gefragt, hast du geliebt? Hast du geliebt? Und wenn du geliebt hast, hast du auch gelebt. Und wenn du nicht geliebt hast, hast du auch gar nicht gelebt. Bei Jesus wird niemand zu kurz kommen. Er wird alle gerecht behandeln und du bekommst immer das, was du verdient hast, entweder Penthouse oder Kellerwohnung, so Einliegerwohnung. Ja, das passiert. Weißt du, durch dein Leben, was haben die Leute durch dein Leben erreicht? Ich habe ein Buch von einem Pastor Mudersohn mal gelesen, Menschen, durch die ich gesegnet worden. Also der hat über Menschen geschrieben, so berichtet und er hat unter anderem die Oma und die Tante und die alte Schwester erwähnt, die für ihn gebetet hat. Aber er hat auch Leute erwähnt, die ihm Schwierigkeiten gemacht haben. Und dann schreibt er, und Heiland, ich habe durch die Leute dich besser kennengelernt. Durch die schwierigen Menschen habe ich dich besser kennengelernt, als durch die Oma, die für mich gebetet hat. Ja, wir werden von Gott gerecht behandeln. Die Ruhestörer der Christen, diese Plagegeister, diese ganzen Nervensägen, die werden das Penthouse bewohnen. Stell dir mal vor, die wohnen ganz oben und die Sonnen sich liegen im Sonnen und du musst da unten im Schatten leben. Sogar noch, dass du gar kein Licht groß hast. Die Penthouse-Wohnung bekommen nur die, die wirklich es verdient haben, die Leute zum Beten gebracht haben. Nicht nur zum Schlafen. Dass wir, ja, meine süßen Kindlein, verstehst du? Das machen die meisten Pastoren. Die reden, schleimen und erzählen lauter gute Sachen. Aber nein, den Leuten die Hölle heiß machen. Die Hölle heiß machen. Die kriegen dann die Penthouse-Wohnung und die anderen kriegen nur die Kellerwohnung. Was auch immer ist. Gott sieht das Herz an. Und mancher Lügner, jetzt hör mir bitte gut zu, mancher Lügner ist ehrlicher als mancher Scheinheilige in aller Liebe. Mancher Lügner. Der sagt dir die Wahrheit so auf dem Kopf. Ja? Denk nur an die beiden Leute, die im Tempel gebetet haben. Beide stehen vor dem lieben Gott. Der Pharisäer, Gott, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir für das und das und das und das und das und das und das. Und leiert seine Litanei runter. Und der arme Sünder daneben, der liegt auf sein Angesicht und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Ja. Bei Gott zählt die Ehrlichkeit, die Aufrichtigkeit, die Wahrheit, was ehrlich ist. Ja, es gibt ein Lied. Heute habe ich lauter Liedpredigten. Ja, es gab ein Lied, was wir früher gesungen haben. Ach Blätter nur, ach Blätter nur. Ach Blätter, das ist betrübt. Sieh, wie dein Heiland weint. Er sucht Frucht an uns und so weiter. So wenig Treue hast du geübt. So wenig hast du ihn geliebt. So wenig, ja, hast du ihm gedient. Und es sind alles nur Blätter, nur Schein. Verstehst du, damit die Leute sehen, die Blätter, verstehst du? Ach Blätter nur. Ach Blätter nur, wo ist die Frucht, hat der Liederdichter hier gefragt. Wo ist von deiner Lebenssaat? Schon lang hat sie dein Herr gesucht, bald wird es heißen, sei verflucht. O weh, wer nicht hat, als Blätter nur, als Blätter nur. Und so viele Christen haben nur Blätter, wunderbar ausgeschmückt, verstehst du? Da denkst du, da wird eine große Ernte werden und da ist nichts dahinter. Ach Blätter nur, o Schmach, o Leid. Das Leben eilt dahin, verloren hast du deine Zeit, versäumt hast du die Ewigkeit. Was hast du zum Gewinn? Ach Blätter nur, ach Blätter nur. Ach Blätter nur, sagt der Liederdichter weiter, wie kannst du vor deinem Herrn bestehen? Da wirst du keine Garbe froh, da brennt die Flamme lichterloh, wie Stroh wirst du verwehen. Ach Blätter nur, ach Blätter nur. Diese Botschaft, die sollte uns ins Gebet treiben. Ach Blätter nur. Advent, wir bereiten uns auf die Wiederkunft Jesu und die Frage ist, was bringt unser Leben? Ach Blätter nur, ach Blätter nur. Ich möchte dich ermutigen, ja, wir werden alle gewogen, steht in der Bibel, gewogen, gewogen und zu leicht erfunden. Und das Beste ist gerade gut genug für den Heiland, hat jemand einmal gesagt. Nach deiner persönlichen Weihe wird deine Seligkeit aussehen und sie da abspielen und ablaufen. Nach deiner
inneren Einstellung, wie du wirklich warst. Der Himmel ist nichts, im Himmel gibt es nichts zu verschenken. Im Himmel gibt es viele Wohnungen, aber die Frage ist, wo wirst du wohnen? Unten im Keller oder im Penthouse? Ja, wo wirst du sein? Was haben die Menschen durch dein Leben erreicht? Was hast du bei deinen Nachbarn, deinen Freunden, Bekannten bewirkt durch dein Leben? Auch ständig beten, verstehst du, Hilfe? Oder hast du den Leuten nur geschleimt? Wo wirst du wohnen? Viele Wohnungen, gewiss. Als ich da in der Hochschule der Künste mich einmieten wollte, habe ich den Hausmeister gefragt, haben Sie hier Räume zu vermieten? Nein, zuerst mal, haben Sie hier Räume? Ja, habe ich da gesagt, ja, wir haben genug Räume hier in der Hochschule der Künste, als ich die Gemeinde damals anfing. Wir haben Besenkammer, wir haben Rumpelkammer, wir haben, was weiß ich, was für Kammern wir haben. Wir haben genug Räumlichkeiten. Und dann habe ich gesagt, ja, haben Sie nicht noch mehr als nur Rumpelkammer und Besenkammer? Dann habe ich gesagt, ja, wir haben auch noch einen Saal, aber das macht nur die Verwaltung, die vermietet den Saal. Und da muss ich mich an die Verwaltung sammeln, mich wenden, die Rumpelkammer kann ich durch den Hausmeister auch bekommen. Ja, da gibt es ja alles mögliche, Abstellraum. Wo werden wir eines Tages sein? Irgendwo im Abstellraum, im Flur sitzen und warten auf die Stunde Nimmerlein oder im Palast am Thron Gottes. Sein, wir bestimmen, wo wir sein werden. Wir allein bestimmen unseren Aufenthaltsort, unsere Seligkeit. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und dann liest man mal die ganzen Seligpreisungen Jesu in Matthäus Kapitel 5. Selig wirst du so oder so. Also da musst du gar nicht groß tun. Du musst gar nicht groß beten, verstehst du? Selbst wenn du nicht ein einziges Gebet gesprochen hast, du wirst selig. Denn wenn wir sterben, wir gehen ins Jenseits. Das verkündige ich nicht. Du gehst nicht in die Hölle. Manche Leute denken, die Hölle, ach doch, guck mal, die Bibel spricht von der Hölle. Ja, die spricht von der Bibel. Die Bibel spricht von der Hölle. Aber die Hölle war bis zur Kreuzigung Jesu, war eins, da waren die Guten und die Schlechten zusammen in einem Pott reingeworfen. Da war, und die mussten auch mit dem Teufel vorlieb nehmen, denn der war auch in der Hölle. Aber jetzt ist die Hölle getrennt. Jesus hat das Gefängnis gefangen genommen, diese Hölle getrennt. Und jetzt sagt er als erstes zum dem Schächer, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Es liegt an dir, wo du eines Tages deine Ewigkeit zubringst, im Keller oder im Penthouse. Denk drüber nach. Ja, im Himmel sind nur Freiwillige. Da wird niemand gezwungen. Niemand wird gezwungen, am Thron Gottes zu sein. Da, ja, das sind Freiwillige. Nur Freiwillige. Und die, die für den Himmel was getan haben, die die Sprossen erklommen haben, die einfach was getan haben, die den Leuten gedient haben, die Leute durch den ganzen Dschungel durchgebracht haben, wie dieser Fahrer, da, wo man den Leuten Angst bereitet hat, kommt er durch, kommt er nicht durch. Willst du im Himmel einfach nur mal Sozialhilfeempfänger sein, so jetzt heißt es nicht mehr Hartz IV, sondern Bürgergeld, ja, verstehst du, willst du nur das beziehen und Flaschen sammeln? Ja, ich möchte nicht irgendwie so am Rande irgendwo vom Jenseits leben, sondern ich möchte im Zentrum des Jenseits leben, da wo sich alles dreht, wo der Thron Gottes ist, wo alles passiert, wo sich alles abwickelt. Und dafür habe ich mich entschieden. Und was andere da mitmachen, ist mir egal. Ich predige nur, ich ermutige die Leute, komm raus aus dem durchschnittlichen Christenleben. Verstehst du, dass du als durchschnittlicher Christ bist, Namenschrist oder nur Mitläufer bist. Der Heiland braucht keine Mitläufer. Entweder ganz entschieden oder ganz kalt, eiskalt. Jesus sagt, oder in der Bibel sagt der Heiland einmal, als es über den Thron Gottes geht, die lauen Speiche aus meinem Mund. Ich will mit denen nichts zu tun haben. Ich bin, ja, für das Leben, für mein Leben verantwortlich. Ich bin, ja, auch wenn das Leben noch so klein, noch so armselig ist, auch wenn mein Glück noch so gering ist, ich bin für mein bisschen Leben selbst verantwortlich. Was hast du daraus gemacht? Ja, obwohl ich viele in eine Beziehung zu Jesus gebracht habe und mein Bestes gegeben habe, aber letztendlich, was hast du für dich getan, für dich selbst? Und deshalb ist so wichtig, Paulus sagt einmal, was nützt es, wenn ich anderen predige und selbst verwerflich werde? Selbst das Ziel nicht erreiche. Also ich möchte das Ziel selber erreichen, selber für meine Ewigkeit sorgen, selbst dabei sein, wenn der Heiland kommt. Und er wird kommen. Advent. Wir sind im Advent. Wir stehen vor der Tür. Verstehst du? Wie viele Tage, wie viele Wochen und wie viele Stunden auch noch. Manchmal bin ich sehr traurig. Für manche gleichgültige, oberflächliche Gläubige, die nichts für ihre Seligkeit tun. Ja, nimm die Stunden, wie sie kommen, verstehst du? Aber sie lassen nichts an ihr Leben ran. Verstehst du, sie machen nicht ernst mit ihrem Leben. Sie kennen den Weg, aber sie gehen den Weg nicht. Sie sind so, ja, so selbstgerecht. Ich bin traurig manchmal über so manche Menschen. Ich predige und rede mir meinen Mund franzig und halte so viele Predigten, so verschiedene Themen, versuche von der Seite zu beleuchten, versuche von der Seite zu beleuchten, von der anderen Seite zu beleuchten. Ja, und mir geht's genauso wie dem Pastor da unten in Neu-Delhi, wie der erzählt wurde, versteht? Ich habe, ja, vielleicht werde ich auch nur eine arme Wohnung unten, Erdgeschoss bekommen, irgendwo Anliegerwohnung. Ja, wer weiß es, verstehst? Aber ich möchte auch den Leuten Not bereiten. Ich habe mal einen Prozess gehabt, eine Frau hat mich angezeigt. Seitdem ich in ihrer Zeltmission war, kann ich nicht mehr schlafen. Ja? Ja, warum? Die ist so aufgeregt worden, wo komme ich hin? Oder so wie dieser eine Mann, von dem ich gepredigt habe, hier auf dem Waldfriedhof, wo ist jetzt mein Vater im Himmel oder wo auch immer, verstehst du? Ja, die Leute können nicht mehr schlafen, die können, wo ist jetzt mein Vater? Wo ist jetzt meine Mutter? Wo ist mein Bruder? Wo ist meine Schwester? Gott sagte mir mal zu mir einmal, du hast getan, was du konntest und es liegt jetzt nicht an dir, sondern du solltest selber schaffen, deine eigene Sicherheit und deine eigene Seligkeit und das andere überlasse es mir. Ich bin der Richter, hat der Herr gesagt. Ja, ich kann niemand zu ihrem Glück zwingen und ich würde, wenn ich könnte, würde ich zwingen zu ihrem Glück, aber ich kann das nicht. Auch Jesus konnte niemand zwingen zu seinem Glück. Ja, wer unbelehrbar ist, der bleibt unbelehrbar und das ist immer so. Deshalb gibt der liebe Heiland dann nachher solche, ja, Menschen, die dann einen piesacken, einen quälen, einen, ja, alles durcheinander bringen. Und dann fangen die Leute an zu beten. Lieber Gott, warum habe ich so viel Schwierigkeiten? Warum habe ich so viele Probleme? Warum fallen da die Bomben? Warum der Putin? Warum schickt er da die Raketen? Verstehst du? Warum liegen wir alle in den Trümmern? Verstehst du? Die Leute lernen beten. Verstehst du? Nicht nur sich auf den Westen zu verlassen. Der Army wird uns helfen. Manche sind Adventgestalten und die bereiten sich auf den Himmel vor. Sie versuchen Anschluss an Gott zu finden, an Jesus zu finden und sie wollen keine Sekunde verpassen. Jede Segensstunde, die stattfindet, wo auch immer, auch wenn es eine kleine Gebetsstunde ist von zwei oder drei Leuten, wo Jesus gegenwärtig ist, das ist eine Segensstunde. Und wenn die verpasst ist, wird es verpasst, wird sich nicht mehr wiederholen. Ja. Manche verpassen den Anschluss an ihrem Glück, an ihrer Seligkeit, an ihrem Segen, an der Gnade Gottes. Deshalb heißt es auch einmal in der Bibel, niemand versäume die Gnade des Herrn. Viele Menschen sind so beschäftigt mit irdischen Sachen, dass sie ihr Heil, ihre Erlösung nicht begreifen oder nicht ergreifen oder sie keine Zeit dafür haben. Ach, Blätter nur, verstehst du? Nur das Äußerliche, Hauptsache ich bin in der Gemeinde eingetragen, ein Vereinsmitglied irgendwo. In einem alten Lied heißt es, sie schließen sich an Jesus, ja, schließen ihm an, aber sie schießen vorbei, sie nehmen das nicht wichtig, nicht ernst genug, ach, was soll ich, wenn ich heute nicht komme, komme ich morgen, aber jede verpasste Gelegenheit ist eine vermasselte Gelegenheit. Ihnen ist ihre Gesundheit wichtiger als Jesus. Manchen ist der Reichtum wichtiger als Jesus. Manchen ist der Erfolg wichtiger als Jesus. Deshalb, so viele trachten nur nach ihrem Bauch, nach der Erfüllung ihrer irdischen Wünsche. Aber was nützt es, die Erfüllung meiner irdischen Wünsche? Ich bin ruhig, sanft und friedlich eingeschlafen. Verstehst du, und wohne da unten irgendwo. Aber ich habe Trouble gehabt, ich habe Probleme gehabt. Bei mir ging es drunter und drüber, verstehst du? Und ich darf im Penthouse oben wohnen, durch die Gnade Gottes. Ja, vielen Menschen geht's nur um Ehre, um Anerkennung. Ja, was werden die Leute von mir denken, wenn ich das und das mache, wenn ich das und das aufgebe? Da werden sie mich nicht mehr lieb haben, verstehst du? Oder sie werden mich nicht mehr verstehen. Ihnen geht's nicht um Jesus. Der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Schmarrn. Unsinn. Verstehst du? Die meisten Leute leben hier als in unserem Land, ja, zur Zeit. Ja, sie leben, ja, so als Larifari. Mir hat diese Tage jemand geschrieben, sagte aus Afrika irgendwo, Bruder Matthäus, du wirst nicht glauben, bei uns, der schrieb mir aus Australien, und hat gesagt, Bruder, du wirst nicht glauben, bei uns wollen die Leute mit Gott nicht mehr viel zu tun haben. Aber in Afrika, da laufen sie alle zusammen, da gehen sie gar nicht mehr nach Hause. Verstehst du, sie wollen so viel von Gott hören. Also ich möchte am liebsten in Afrika bleiben und nicht mehr nach Australien zurückgehen. Ja, und jemand aus Südafrika vor Jahren, da war ich noch Pastor in Heilbronn, kam aus Johannesburg, aus Südafrika, kam zu mir und sagte, Johannes, was du hier in Deutschland machst, wenn du das in Afrika nur 10% machen würdest, dann ist die größte Erweckung. Verstehst? Die größte Erweckung. In manchen Gebieten ist Erweckung, in manchen Gebieten ist keine Erweckung. Du kannst machen, was du willst, kannst predigen, so viel du willst, aber denen muss auch gesagt und gepredigt werden, in aller Liebe. Ein Liederdichter sagte, im Himmel gibt es manches, was ich gerne möchte sehen. An Schönheit wird mein Herz sich erfreuen. Gibt manches, was ich sehen möchte. Und dann, wenn ich dort in den Himmel bin, ich möchte nur noch Jesus sehen. Und uns muss auch jetzt hier in dieser Adventszeit nur um Jesus gehen und nicht anders. Nicht um die paar Lichtlein, nicht nur um den Tannenbaum und nicht nur um die Gaben und die Geschenke und alles. Was weiß ich, die Amerikaner feiern gerade zur Zeit Erntedankfest, dann essen sie in Truthahn. Ja, und so weiter. Es geht nicht, dass du dies und jenes feierst und einen Truthahn da verspeist, verstehst, dass für dich sowas ein Fest, den Truthahn zu zerstückeln, zu zerschneiden, den Truthahn, da schreiben sie, die wissen gar nicht, dass wir in Deutschland nur Händel haben, keinen Truthahn. Und er schreibt, Bruder, mal tu das, lass dir deinen Truthahn schmecken. Lass dir deinen Truthahn schmecken. Ja, und so sind viele Leute, die denken nur irdisch, nur materiell, nur an ihren Truthahn. Ich mache mir persönlich oft Gedanken über den Himmel. Ja, mache mir Gedanken über diese verschiedenen Wohnungen, von denen der Johannes in der Offenbarung gesagt hat und so weiter. Ich bin sicher, weißt du, Gott hat eine Wohnung auch für mich bereitet und es wird mir gut gehen. Aber ich muss damit leben, dass ich jetzt hier arbeite und die Zeit auskaufe und Gott diene, so gut ich kann. Und das, was hier auf dieser Erde Herrlichkeit ist, ist nur Dublé, nur Ersatz, verstehst du, ist ja nicht das Wahre. Stell mal vor, das neue Jerusalem, die Straßen sind aus Gold gepflastert, nicht aus irgendwelchen Pflastersteinen, aus Gold. Und deshalb ist so wichtig, du darfst dich selig fühlen in Jesus. Es wird Herrlichkeit sein, mit ihm zu gehen und mit ihm dort zu sein, wo die ganzen Adventgestalten sind. Eine wunderbare Sache finde ich, ja, wenn der Herr sagt, ich sorge für dich, ich arbeite für dich, ich kämpfe für dich, du musst nichts anstrengen, es wird euch alles gegeben. Das ist, was Advent uns bringt, was Jesus uns bringt. Jesus kam und er brachte den Menschen Gaben. Wenn wir hier die Augen zumachen, wird es dort einfach Herrlichkeit sein. Plötzlich wache ich auf, Herr, wo bin ich denn? Dann geht es genauso, wie es uns ging, als wir nach Deutschland kamen, aus der Sowjetunion, noch in Ostberlin, als ja wir da durchfuhren, mit was weiß ich, mit was für Waggon. Als wir in Friedrichstraße ankamen, da war alles gleich, alles grau, verstehst du, keine Blumen. Und dann kommen wir in der Friedrichstraße, da werden wir empfangen von den Roten Kreuzschwestern. Und dann laufen wir die Friedrichstraße und dann sehe ich, ein Fenster Blumen, also gegenüber vom Blumenmarkt auf der anderen Seite, da werden Blumen verkauft, da läuft Wasser runter und Schnittblumen im Fenster. In diesem Haus habe ich später meinen Gottesdienst gehabt, oben im vierten Stock. Weißt, habe ich gedacht, das gibt's nicht. Sind wir jetzt im Himmel? Verstehst du, sind wir im Himmel? Genauso wie der eine nach dem 9. November, als ich predigte auf dem Breitscheidplatz am 10. November, da waren so viele Leute voll und plötzlich kneift mich einer, sage ich, bitte, lass das. Und dann sagte er, ich will wissen, bin ich jetzt auf dem Kudamm oder bin ich immer noch in Ostberlin? Ja, ich will wissen. Und wir werden nicht fassen können, die Herrlichkeit, was Gott bereitet hat für die, die ihn lieben. Eine wunderbare Sache ist es, dass der Herr uns angenommen hat, zu uns kommt, uns besucht. Ja, plötzlich kommt ein Außerirdischer. Jesus Christus kommt auf diesen Planeten Erde. Verstehst du? Das ist so was Gewaltiges. Wir denken, dass was Gewaltiges, wenn einer auf dem Mond landet. Jetzt wollen demnächst die Leute wieder zum Mond fliegen nach 50 Jahren. Ja, aber Jesus ist zu uns gekommen und bei uns geblieben und er hat bei uns gewirkt. Ja, wer darf keine Anstrengung? Verstehst du? Er hat gelebt sein Leben. Und wir werden von Gott getragen, wie von einem Lift, weißt? Es ist schön. Stell dir mal vor, du wohnst im 14. Stock. Wir haben manche Leute, die zu uns in der Gemeinde kommen, die wohnen da in Marzahn im 14. Stockwerk. Und die, wenn manchmal Strom ausfällt, dann müssen sie die Treppen hochlaufen. Aber es ist so schön, am Knopf zu drücken und dann mit dem Lift hochgetragen zu werden. Nicht, da musst du nicht mehr zu deinem Penthouse hochlaufen, sondern du wirst getragen. Von Engeln sogar, nicht nur vom Lift. So, wenn wir hier die Augen zumachen, dann holt uns der Herr dort ab. Und das passiert alles von selbst. Das geht mir selbstverständlich. Es geht genauso, wie ich euch die Geschichte erzählt habe von diesem Lokführer. Der hat sein Kind da irgendwo in Mitteldeutschland ins Zug gesetzt und sagt, Junge, bleib hier sitzen. Mach nix. Bleib hier sitzen. Und wenn ich dann in Flensburg oben bin, hole ich dich aus dem Zug raus. Und der Junge spielt und die Leute regen sich auf. Junge, was machst du hier? Du bist von zu Hause abgehauen. Das und das und das. Sie haben lauter Vorwürfe dem Jungen gemacht. Der wäre frech, der wäre nicht gehorsam und was nicht. Und dann fragt du sogar einer, wo fahrst du hin? Dann sagt er, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Und so, er saß im Zug und dann ruft der eine Mann, ruft den Schaffner und sagt, Herr Schaffner, schauen Sie, der Junge ist irgendwie ein Schwarzfahrer, ein Flüchtling oder was auch immer. Und er guckt es an und sagt, Junge, wo willst du hin? Sagt er, das weiß ich nicht, wo ich hin will. Aber ich sitze hier und dann holt er so ein Stück Papier raus von seinem Vater. Und der Vater ist der Lokführer. Und der Lokführer hat ihm gesagt, Junge, wenn wir angekommen sind, ich hole dich aus dem Zug raus. Und genauso auch für uns, wenn wir oben angekommen sind bei unserem lieben Gott, dann holt er uns aus dem Zug raus, aus dem ganzen Menschheitszug. Und das ist für mich Evangelium. Meine Zukunft liegt in Jesu Händen. Er steuert das und er lenkt das und er bringt dich ans Ziel. Das Grab ist leer. Das ist die Botschaft von Ostern. Weißt du, Advent, da ist so viel drin. Man wartet auf das Reich Gottes. Ich lebe jetzt und hier und mache das Optimale aus meinem Leben. Aber eines Tages ist der Zug angekommen. Verstehst du? Dann spiele ich nicht mehr mit den Bärchen und so oder dies und jenes. Ich investiere mich heute und hier in die Ewigkeit, in das Leben. Für das bin ich hier verantwortlich, was hier passiert. Ich bin nicht verantwortlich, was im Himmel passiert, was mit mir im Himmel sein wird, ob ich jetzt Erdgeschoss wohnen werde oder Penthouse bewohnen werde. Ja, das ist mir egal. Ich mache etwas aus meinem Leben, jetzt, heute und hier. Ich bin hier für mein Leben verantwortlich. Und ich weiß, ich werde einen gerechten Lohn bekommen. Ich werde das bekommen, was mir zusteht, was ich verdient habe. Ob es viel oder wenig war, der Herr weiß es. Und der liebe Gott versucht niemand über sein Vermögen hinaus. Und wir kriegen alle das Gleiche. Verstehst du? Ob wir morgens um sieben anfangen oder um 11 Uhr anfangen, mittags oder nachmittags um 3 oder kurz vorm Feierabend, wir kriegen alle das Gleiche. Das ist auch schon das Schöne. Wir kriegen alle die Erlösung von unseren Sünden, die Vergebung unserer Sünden. Ich lebe nach der Selbstverständlichkeit. Das, was ich kann, das tue ich. Was ich nicht kann, das lasse ich bleiben. Das vergesse ich. Ich lebe hier für Gott und Gott sorgt für mich und arbeitet für mich. Das nur so nebenbei, damit du weißt, wo wir dran sind. Ich verlasse mich auf die Herrlichkeit Gottes, auf seine Gerechtigkeit, auf sein Reich, auf seine Segnungen, auf sein Versprechen, was er uns versprochen hat. Ich lebe unbekümmert. Und das ist, was ich euch sagen möchte. Lebt unbekümmert. Genießt euer Leben. Fang an zu lachen. Verstehst? Freu dich mal über das Leben. Lache mal. Und ich habe festgestellt, Leute, die lachen können, die sind gesund. Und nur die traurig sind und mickrig sind und murren und mürrisch sind, die werden krank. Die kriegen Darm- und Magengeschwüre und was weiß ich, welche Geschwüre auch noch. Lache. Fang an zu lachen. Jubel. Das ist, was mein Thema auch heute ist. Seid voller Jubel. Freut euch auf den Herrn. Der Herr ist da. Macht hoch die Tür. Die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Freu dich. Fang an zu lachen. Und in meiner Bibel heißt es, wenn die Erlösten heimkommen, wenn die in den Himmel gehen, bevor sie in den Himmel gehen, ihr Mund wird voller Lachen sein. Fang an zu lachen. Wann hast du das letzte Mal gelacht? In aller Liebe. Sei doch ganz ehrlich. Verstehst du? Fang an zu lachen. Und zwar richtig zu lachen. Nicht über andere zu lachen, sondern lach über dich selber. Ja. Freu dich über das Leben, über die Kleinigkeiten des Lebens. Fang an, für das Jenseits zu leben. Gott ist ein Vergelter, verstehst du? Bei Gott ist Freude. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Lach, verstehst du? Lach richtig, fang an zu lachen. Es gab einen Versuch, einen Test. Da sitzt jemand im Zug oder Straßenbahn und fängt an zu lachen. Verstehst du? Und dann drehen sich alle um, was da los ist, verstehst du? Plötzlich lacht noch einer daneben und dann lacht plötzlich noch einer daneben und plötzlich lacht der ganze Waggon, verstehst du? Lach und alle lachen mit dir mit, weine und du weinst allein. Da bist du eine Plärrsuse in aller Liebe. Und deshalb fang an, dich zu freuen am Leben, an den Kleinigkeiten des Lebens. Der Herr kommt, erster Advent. Jetzt haben wir erst Advent. Verbannt sich was an, große Ereignisse werfen ihre, werfen die Schatten schon voraus, verstehst du? Gott lässt sich nieder, der beugt sich zu den Menschen, der will den Menschen begegnen und den Menschen dienen, die Menschen aufsuchen, wo sie sind. Ja, freu dich, dass du im Gottesdienst sein kannst, dass du jubeln kannst, geh nach Hause, fang an zu tanzen, zu jubeln, nicht in der Gemeinde, da musst du ruhig sitzen, sonst verstehen die Leute die Predigt nicht, die Predigt ist das Wichtigste im Gottesdienst, denn der Glaube kommt aus der Predigt. Aber fang an, dich zu freuen, fang an zu lachen, zu jubeln, ihr Mund wird voller Lachen sein. Weißt du, so, weißt, da weißt du, richtig die Backen aufblasen. Wir haben einen Frosch bei uns im Garten gehabt, der hat immer seinen Mund so aufblasen können, verstehst du, und dann hat er so schön geknurrt, oder wie sagt man das bei einem Fröschen, gequakt, ja. Ja, gequakt, aber zuerst so richtig aufgeblasen, so Ballons, so Luft, wie Luftballon. Ja, leider hat er nachher so kranig unseren Frosch gefressen. Das war traurig, verstehst du? Also, weißt du, aber der Teufel hat auf solche Dinge abgesehen, auf Menschen, die sich freuen, die sich bemerkbar machen, und der hat sich ständig bemerkbar gemacht. Ich habe schon oft gedacht, lieber Frosch, würdest du den Schnabel halten? Würdest du still sein? Verstehst du, der Kranich würde gar nicht merken, dass es dich gibt. Ja, oft ist so, weiß der Teufel, wenn du anfängst, Gott zu loben und zu preisen und Gott zu danken und Dank zu opfern, da merkt er, Mensch, da ist noch einer da, der lobt noch Gott, der preist noch Gott, der ist immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein, ja, ist happy. Freue dich, das ist dein Vorrecht, das ist der Wille Gottes für dein Leben. Fürchte dich nicht, sondern freue dich. Halleluja. Vater, ich danke dir für deine Verheißungen. Du hast unsere Seele angenommen. Du hast uns Jesus geschenkt. Jesus ist gekommen. Und ich danke dir für Jesus, für diese Sache, die du damals begonnen hast in Palästina, durch Maria, durch die Elisabeth, durch den Zacharias, durch die Hanna und durch den Simeon. Herr, du hast so viel Freude gemacht. Und dann kann dieser alte Simeon sagen, und nun kann ich fortgehen, nun kann ich sterben, denn nun haben meine Augen den Heiland gesehen. Halleluja, danke Jesus. Amen.